Wir erleben zurzeit eine schwere Weltwirtschaftskrise, eine erneute Überproduktionskrise, die verschärft wird durch die Corona-Pandemie. Eine Seuche, die zur tödlichen Gefahr für viele, vor allem schwache, kranke und alte Menschen wurde und die deshalb sehr ernst genommen und nicht verharmlost werden sollte. Jetzt in der Krise offenbaren sich die tödlichen Konsequenzen der langjährigen massiven Kürzungen im Gesundheitswesen. Anfang 2013 war dem Bundestag und der Regierung in einer Bundestagsdrucksache die Möglichkeit und die Folgen einer Pandemie ausführlich vom Robert-Koch-Institut beschrieben und auch notwendige Vorsorgemaßnahmen dargestellt worden. Die Drucksache wurde weitgehend ignoriert und die neoliberale Kürzungspolitik im Gesundheitswesen weiter vorangetrieben. Seit Veröffentlichung der Studie wurden weitere 120 Krankenhäuser geschlossen. Horrorszenarien, wie sie in Italien, Spanien und in den USA in Krankenhäusern zu beobachten waren und wie sie auch für Deutschland nicht ausgeschlossen werden können, sind Folgen der neoliberalen Privatisierungspolitik im Gesundheitswesen. Krankenhäuser und Altenheime sollen gemäß dieser Logik unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geführt werden und Gewinne erwirtschaften. Die Folgen? Rationalisierung, massiver Personalabbau, Fallpauschalen, Sparmaßnahmen jeglicher Art, eine Zweiklassenmedizin. Diese Politik führte schon in der Vergangenheit zur Triage, zur Zuteilung von Überlebenschancen. Der französische Autor Édouard Louis hat auf diesen Skandal in seinem Roman »Wer hat meinen Vater umgebracht?« aufmerksam gemacht. Louis beschreibt, wie sein Vater, der Fabrikarbeiter war, nach einem Arbeitsunfall durch die Kürzung im Gesundheitswesen, die Verweigerung von Medikamenten und den Druck, trotz Krankheit so schnell wie möglich wieder einen Hilfsjob anzunehmen, nach und nach gesundheitlich und psychisch zerstört wurde. Und dann nennt er die Täter, französische Regierungspolitiker, die diese Politik durchgesetzt haben. Zu seinem Vater gewandt schreibt er, Zitat, »Du wusstest, dass Politik für dich eine Frage von Leben und Tod bedeutete.« Zitat Ende. Erinnern möchte ich in diesem Zusammenhang auch an unsere Kollegin Mechtel Dortmund, die dringend eine Krebsuntersuchung machen lassen wollte und monatelang auf einen Termin warten musste, bis es zu spät war und der Krebs gestreut hatte. Auch sie könnte ohne die Kürzung im Gesundheitswesen vielleicht noch leben. Sie ist nicht vergessen und es ist nicht vergessen, wer diese Zustände im Gesundheitswesen verursacht hat. Zustände, die jetzt in der Corona-Pandemie weiter eskalieren und schwerwiegende Folgen haben. Für die im Gesundheitswesen arbeitenden Menschen und für die gesamte Gesellschaft. Wir erleben zurzeit, dass per Verordnung Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, dass mit einem Notstandsregime gedroht wird, dass das soziale Leben und private Beziehungen reglementiert werden. Demonstrationen werden verboten, Verbote, die auch polizeilich gegebenenfalls auch gewaltsam durchgesetzt werden. Dies, obwohl die Demonstrantinnen und Demonstranten die nötigen Corona-bedingten Sicherheitsabstände einhielten und Mund- und Nasenschutz trugen. Mit Gesundheitsschutz hat das nichts zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat inzwischen geurteilt, dass generelle Verbote nicht zulässig seien. Auch andere Grundrechte sind außer Kraft gesetzt oder eingeschränkt. Das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das Recht auf Freizügigkeit, das Recht auf freie Berufsausübung, die Religionsfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung und auch die bundesstaatliche Verfasstheit der Bundesrepublik Deutschland wird zum Teil aufgehoben. Wie wurde das möglich? Durch das Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite, verabschiedet vom Bundestag am 27. März 2020. Dort heißt es in § 1, der Deutsche Bundestag stellt eine epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Die Aufhebung ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu machen. Zitat Ende. Wann wird die weitgehende Außerkraftsetzung des Grundgesetzes also beendet? Nochmal der Gesetzestext. Der Deutsche Bundestag hebt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite wieder auf, wenn die Voraussetzungen für ihre Feststellung nicht mehr vorliegen. Wenn der Bundestag das feststellt, wenn der Bundestag überhaupt zusammentritt, wenn der Beschluss im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Es handelt sich um eine unbefristete Ermächtigung, ohne Verfassung durchzuregieren. Die meisten Juristen, die sich bislang öffentlich äußerten, halten dies für unrechtmäßig und unverhältnismäßig. Dazu die Rechtsanwältin und Fachanwältin für Strafrecht Jessica Hammett in der Frankfurter Rundschau, Zitat: Wir steuern auf einen Zustand hin, in dem Unsicherheit und Angst bald über Wochen, Monate, eventuell Jahre aufrechterhalten bleiben. Das lähmt offenbar die ganze Gesellschaft und das ist äußerst beunruhigend. Zitat Ende. Wir erleben, dass Menschen aufgefordert werden, sich isoliert zu halten, in ihren Wohnungen zu bleiben, fast alle Kontakte abzubrechen, Straßen und Plätze sollen möglichst gemieden werden, Läden und Veranstaltungslokalitäten sind für den Publikumsverkehr gesperrt. Gruppentreffen sollen nicht mehr stattfinden. Für Alleinstehende ist es schwierig, überhaupt noch persönliche Beziehungen aufrechtzuerhalten. Die staatlichen Eingriffe betreffen auch privateste Lebensbereiche. Erlaubt war noch der Kauf von Lebensmitteln, medizinischen Produkten und einigen wenigen anderen Dingen. Inzwischen wurden die Reglementierungen gelockert, soweit sie die Schließung von Läden betrafen. Zwar wurde in Teilbereichen von Wirtschaft und Verwaltung das sogenannte Homeoffice eingeführt, früher sagte man Heimarbeit. In Teilbereichen wurde auch die Produktion stillgelegt, wie zum Beispiel in der Autoindustrie. In rund 80% der Betriebe wurde aber weitergearbeitet, auch wenn sie nicht zu den gesellschaftlich unbedingt notwendigen Bereichen der Wirtschaft gehörten. Weitgehend ohne Schutzvorrichtung und trotz aller Ansteckungsgefahr. Und in der Autoindustrie kam die Produktionsstilllegung erst nach Interventionen und Protesten der Belegschaften zustande und weil es eine Überproduktion von Autos gibt. Eine Überproduktion, die mit der Corona-Epidemie nichts zu tun hat. Um zur Arbeit zu kommen, mussten und müssen diejenigen, die kein Auto haben, öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Die Ansteckungsgefahr wurde und wird hier in Kauf genommen. Die Wirtschaft, so wird allenthalben betont, dürfe möglichst wenig Schaden nehmen. In Italien und Spanien wurden erst nach mehreren tausend Toten, Protesten und Streiks von Belegschaften die Betriebe der Industrie stillgelegt, die gesellschaftlich nicht notwendig waren und nicht mit der Bekämpfung der Pandemie zu tun hatten. Gefordert wurde auch ein Quarantänegehalt. Ziel von Regierung und Gesundheitsbehörden ist ja nicht, die Pandemie zu stoppen, sondern nur zu verlangsamen, um eine Katastrophe im unterversorgten Gesundheitswesen zu verhindern. Statt ruhiger, rationaler Aufklärung, die durchaus auch vorkommt, erleben wir Pressekampagnen, die Angst verbreiten. Tagtäglich werden wir mit Kranken- und Sterbezahlen zugeschüttet, ohne dass deutlich gemacht würde, nach welchen Kriterien und wie diese Zahlen erhoben werden, ohne dass diese Zahlen mit Vergleichszahlen konfrontiert würden, nach denen man sie erst beurteilen könnte. Man könnte die absoluten Zahlen zum Beispiel ins Verhältnis setzen zur Einwohnerzahl, man könnte sie ins Verhältnis setzen zur normalen Sterblichkeit, man könnte, ja müsste sie aufschlüsseln nach Alter und nach Erwerbstätigen und Nicht-Erwerbstätigen. Wäre es nicht naheliegend und sehr einfach zu untersuchen, ob sich besonders Erwerbstätige anstecken? Massenveranstaltungen sind nicht nur Karnevalssitzungen, sondern auch viele Arten der Erwerbsarbeit und des Personentransports. Aber das alles wird weitgehend ausgeblendet. Ob die ergriffenen Maßnahmen zielgerichtet sind, weiß also keiner. Obwohl genügend Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs vorhanden sind, kam und kommt es immer noch zu Hamsterkäufen. Die tagelangen Drohungen mit Ausgangssperren oder sogar der Ausrufung des Notstandes, der Drohung mit Polizei und sogar Militär haben dazu geführt, dass die Supermarktregale für Nudeln, Mehl, Müsli und andere Grundnahrungsmittel leergeräumt waren und in einigen Supermärkten immer noch sind. Nicht zu erfahren war bislang, ob auch mehr Geld abgehoben wurde, um die befürchteten Notzeiten zu überbrücken. Beim Einkauf im Supermarkt wird man genötigt, auch wenn man nur ein Teil kauft oder in der Poststelle 10 Briefmarken, einen möglicherweise mit Viren verseuchten Einkaufswagen zu benutzen, den man dann leer zur Poststelle schiebt und leer wieder raus. Der Grund für diese gesundheitlich kontraproduktive Vorschrift: die Leute seien unfähig, einen Sicherheitsabstand von 2 Metern einzuschätzen und einzuhalten. Ähnliches erleben wir zurzeit mit der Maskenpflicht. Jetzt, wo die Arbeit langsam wieder anrollt, sollen Masken getragen werden, von denen es vorher hieß, sie seien relativ nutzlos. Sie könnten sogar das Gesundheitsrisiko erhöhen, wenn sie nicht richtig gehandhabt würden. Alte Leute fühlen sich an Kriegs- und Nachkriegszeiten erinnert und europäische Politiker bedienen die Kriegsrhetorik. Macron, einer der Hauptverantwortlichen für die Kürzungen im Gesundheitswesen, sieht die französische Nation im Krieg mit dem Virus. Und Merkel, ebenfalls eine der Hauptverantwortlichen, beschwört den Zweiten Weltkrieg. Zitat Merkel: Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. Zitat Ende. Wäre es nicht viel naheliegender, Umweltzerstörung und Klimawandel mit der Entstehung neuartiger Seuchen zusammenzudenken? Und was wird bei Merkel ganz nebenbei unterstellt? Im Zweiten Weltkrieg sei es auf solidarisches Handeln angekommen? Wozu? Um den deutschen Angriffskrieg zu unterstützen? Die Widerstandskämpfer und Widerstandskämpferinnen hatten sich dieser Logik des solidarischen Handels mit der NS-Volksgemeinschaft gerade verweigert. Was mit ihnen geschah, ist bekannt. Die Heraufbeschwörung des Krieges hilft nicht bei der Seuchenbekämpfung. Sie erzeugt Angst und propagiert ein nationales Zwangskollektiv, in dem jegliche Opposition ausgeschaltet ist. Frei nach dem Motto von Kaiser Wilhelm II. Zu Beginn des Ersten Weltkrieges: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Die Kriegsrhetorik dient nicht der Seuchenbekämpfung, sondern führt in die politischen Abgründe des Obrigkeitsstaates und der Diktatur. Ganz nebenbei sollen auch Arbeitsschutzrechte und Tarifverträge ausgehebelt werden. Die Begrenzung der täglichen Arbeitszeit und das Verbot der Sonntagsarbeit sollen aufgehoben, die Pausen- und Ruhezeiten verkürzt, die Leiharbeit in der Landwirtschaft dereguliert werden, um nur einige Beispiele zu nennen. Heute ist der 1. Mai, der internationale Kampftag der Arbeiter und Arbeiterinnen. Doch Veranstaltungen und Demonstrationen sind hier und heute nicht zu sehen oder kaum. In dieser Situation will Radio Flora behilflich sein, Gegenöffentlichkeit herzustellen.